Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Es gibt in Berlin ja so ein paar Clubs, die durch eine gewisse Freizügigkeit sich einen Namen gemacht haben, so KitKat. Und da zu gucken, so, wo sind meine Grenzen? Was ist mir peinlich? Was ist anderen Leuten zum Beispiel nicht peinlich? Das ist dieses Aussetzen. Für mich hatte das eine große therapeutische Wirkung, weil in diesem Kopf ist, boah, da musst du alles mitmachen oder sowas. Da dann in das Nein reinzukommen und zu sagen, ey Leute, wenn ihr da Spaß dran habt, macht ihr mal, aber ich dann eher nicht.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ja, also ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ob euch das interessiert, das mit der Anne Otto. Also ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Immer diese Unsicherheit. Oh Gott, ich mache schon wieder alles falsch. Wie peinlich.
Hajo. Ja, Schatz. Das hast du sehr schön dargestellt, unser Thema heute. Aber glaubt das irgendein Mensch da draußen?
Okay, also jetzt nochmal richtig. Hallo, hier ist die Familienpackung mit dem Deep Talk am Mittwoch. Mein Name ist Hajo Schumacher, ich bin Journalist und Rumminer und die zauberhafte Stimme von eben, die gehört.
Suse Schumacher und ich bin Psychologin, Mutter, Waldcoachin und Gefährtin. Und wen haben wir heute?
Heute haben wir die bezaubernde Anne Otto zu Gast. Die ist Kollegin von dir, die ist nämlich auch so eine Psychotherapeutin. Tante.
Genau, Anne ist Wissenschaftspsychologin und Journalistin.
Hallo Anne.
Ja, hallo Hajo, hallo Suse, schön euch zu hören hier und zu sehen.
Und du warst auch schon mal bei uns zu einem anderen Thema, aber jetzt hast du wieder ein ganz spannendes Buch geschrieben.
Mit einem sehr überraschenden Titel, Die Kraft der Unsicherheit. Ich finde, also Kraft, komisch. Unterzeile, wie wir die Angst vor Bewertung überwinden und uns selbst annehmen.
Das hast du schön vorgelegt.
Habe ich gut gemacht, ne? Wieso ist in Unsicherheit Kraft, liebe Anne?
Ja, also in jeder Eigenschaft, die Menschen haben, liegt auch eine gewisse Kraft. Alle Schattenseiten, alle scheinbaren Schwächen haben auch eine positive Seite. Und in der Unsicherheit, um es mal konkret zu machen, liegt zum Beispiel, unsichere Menschen sind oft extrem empathisch, sind sehr zuverlässig, sind oft an Sachthemen interessiert, können Situationen gut einschätzen, auch aus der Not heraus.
Das heißt umgekehrt, sichere Menschen sind nicht empathisch, sind bollerig, oberflächlich. Danke.
Kannst du dir einen Reim drauf machen?
Nein, kein Stück.
Das ist ja irgendwie eine Gratwanderung. Jeder ist ja nicht nur sicher und nicht nur unsicher. Aber es geht so ein bisschen darum, was können schüchterne Menschen an sich entdecken? Was können die finden? Wo können die aus ihrer Unsicherheit vielleicht was ziehen oder das auch wertschätzen?
Ich habe nämlich gedacht, als ich das so gelesen habe, und du fängst ja mit einem Geburtstagsessen an, wo diese Frage aufkommt, bist du ein unsicherer Mensch? Und sich dann zeigt, dass doch in dieser Bubble oder in diesem Kreis von Menschen, die da zusammensitzen, dass da doch ganz schön viel plötzlich an Unsicherheit auftaucht oder an Geschichten, die mit Unsicherheit zu tun haben. Und ich habe mich dann gefragt, naja, ich kenne das auch, dass ich mal unsicher bin, weil ich nicht genau weiß, wie die Situation sich jetzt auflöst oder ob das Buch, das ich geschrieben habe, auch wirklich so rüberkommt, wie ich es gerne hätte oder so. Also ist das nicht was völlig Normales erstmal, dass man immer mal Unsicherheit erlebt?
Doch, es ist total normal, Unsicherheit zu erleben und trotzdem wird das ganz schön oft vertuscht. Und mein Buch geht ja so hauptsächlich um die soziale Unsicherheit. Das, was du jetzt beschreibst, so wie ist mein Buch angekommen, das geht da ja nur so mittelbar mit rein, hat natürlich auch so damit zu tun, aber also ich finde es wichtig, sich mal klar zu machen, die Leute sind sehr oft unsicher, fragen sich, was denken die anderen von mir oder sind vielleicht auch ein bisschen, ja, zweifeln viel mehr an sich selbst, als sie denken, aber es ist oft nicht Thema oder sagen wir mal, das wisst ihr genauso wie ich, wenn man dann mal in so einer Runde sitzt, wo die Leute das wirklich offen machen, ist es wertvoll.
Ich kenne das tatsächlich öfter auch bei Klientinnen, die ich so habe oder die ins Coaching kommen und mich dann auch fragen. Ich bin zum Beispiel, was weiß ich, ich merke so, wenn so Smalltalk-Gespräche sind, was weiß ich, abends nach dem Kongress oder so, dass ich da manchmal nicht weiß, was ich sagen soll oder wie man mich jetzt wahrnimmt und so. Heißt das nicht in Wirklichkeit, ich bin ganz viel im Außen und gar nicht bei mir selber?
Ja, genau. Also entweder ich bin sehr im Außen in der Frage, wie wirke ich auf andere? Also wenn man das zu sehr übertreibt und da gibt es natürlich auch gesellschaftlich eine Menge Einladungen und Anlässe, sich so von außen zu betrachten. Also das kann das eine sein. Und das andere kann aber auch sein, das kennt er auch, von innen sich zu betrachten und zu sagen, oh Gott, wie stehe ich jetzt da? Und die Zweifel immer weiter in den inneren Monolog zu gehen. Und die Leute, die ich interviewt habe, die haben eigentlich, oder auch Klientinnen und Klienten von mir, die schildern eigentlich immer eher dieses Kopfkino, dass das immer stärker wird und damit dann auch, wie bei so einer richtigen Angstgeschichte, dann auch die körperlichen Symptome, ne, wie rot werden, schwitzen oder irgendwie so ein ganz, ganz cringige Momente halt.
Wo ist jetzt da die Grenze zwischen Unsicherheit und Peinlichkeit zum Beispiel? Weil unsere Kinder sagen immer, boah Gott, ist das peinlich.
Ja, das kenne ich auch. Mein Sohn findet alles peinlich, was ich mache.
Genau.
Aber genau, da, die können wir uns jetzt schon mal nicht halten. Aber generell ist es so, die Grenze, ich glaube, es ist gar keine Grenze, sondern das gehört zusammen. Also man sagt ja heute zum Beispiel bei der sozialen Angststörung, nicht mehr, dass das eine Angststörung ist, sondern eine Schamstörung. Die Leute sind sehr schnell und schneller als andere peinlich berührt, betreten und so weiter. Also dieses Gefühl von Scham, worüber jemand, worüber wir erst recht nicht gerne reden. Das hat sehr viel, also das ist sehr stark mit der Unsicherheit verknüpft.
Genau, und kannst du mal beschreiben, wenn jemand in dieser Scham drinsteckt, also das ist ja im Prinzip eigentlich ein Verteidigungsmechanismus, ne? Der sozusagen das Ziel hat, die Person vor Zurückweisung meinetwegen zu schützen oder vor Bewertung zu schützen. Kannst du mal sagen, wie das dann weitergehen kann im schlimmsten Fall?
Ja, genau, ich meine, du sagst es, im ersten Moment ist so eine Scham ja auch ein soziales Instrument, also dass man sagt, okay, wenn es keine Scham gibt, dann würde irgendwie, ja, wie wird sagt man, Sodom und Gomorra ausbrechen. Auch eine schöne Vorstellung.
Also bei Schamlos fällt mir immer Trump ein. Dem ist ja nichts peinlich.
Ja, und das ist psychopathisch eben auch, wenn einem nichts mehr peinlich ist. So, ne? Und wie kann es im schlimmsten Fall ablaufen? Ich glaube eben, das, was wir gerade schon hatten, dass man sich immer weiter reinsteigert in diese Gefühle, dass so ein, also Scham ist ja so ein Ganzkörpergefühl und dass man das überhaupt nicht mehr abschütteln kann, sondern dass das sich immer mehr verstärkt in so Schleifen und man dann, manche Leute verlassen dann ja auch die Situation oder sagen, da gehe ich nicht mehr hin, das finde ich ätzend.
Aber ist diese Idee, dass ich möglicherweise, weil es gibt ja auch Leute, die das dann so extrem, wie sagt man, empfinden, dass sie gar nicht mehr rausgehen, also dass sie den quasi Vermeidungsstrategie solchen Situationen dann komplett aus dem Weg gehen, also ne, lieber zu Hause bleiben.
Ja, du als Psychologin weißt natürlich, Vermeidung ist immer irgendwie eher, fühlt sich erstmal cozy an, ist aber immer so mit das Blödste, was man auf Dauer machen kann. Und wenn es so richtig dolle in die Vermeidung geht, dann geht's ja richtig Richtung soziale Angststörung und so. Und die Sachen, die mich aber interessiert haben in dem Buch, also ich streife das auch oder grenze das auch ab, aber was mich interessiert, ist so der normalere Umgang mit diesem unsicheren, selbstkritischen Sein.
Jetzt weiß ich aus meinem eigenen Leben oder so, wie ich auf die Welt gekommen bin, ich war extrem schüchtern als Kind. Ja? Also ich fand eigentlich nicht statt. Ich war wahrscheinlich für meine Eltern ganz klasse, weil ich überall so mit, man konnte mich überall mit hinnehmen. Ich fiel nicht weiter auf. So. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass, also da habe ich mich gefragt, wo ist da die Schüchternheit und wo ist die Unsicherheit oder ist es eigentlich die Schüchternheit, die dahinter steckt? Weil bei Schüchternheit weiß ich, das ist ja teilweise auch genetisch, also das ist vererbt.
Genau. Ich glaube, es gibt so unterschiedliche Ausprägungen und auch unterschiedliche Richtungen, aus denen das kommt. Die Schüchternheit, die Hemmung, das ist zum Teil vererbt. Da sagt man ja oft schon, dass 2-3-jährige Kinder, wenn man die ins Labor stellt oder so und in so Spielzimmer, da gibt es immer die, die rennen irgendwie auf die auf die Clowns und auf die Stofftiere zu und andere, die stehen erstmal in der Ecke und machen gar nichts. Mhm. Und das kannst du schon früh sehen, wer ist eher Zugucker und wer ist eher irgendwie hau drauf. Und ich finde, das ist auch ganz schön, irgendwie auch tröstlich, jetzt sagen wir mal, für unsicherere Leute, das ist ein Teil angeboren. Aber ich glaube, ob sich das dann verselbstständigt oder ob sich das verstärkt, hat halt mit selbstkritischen Prozessen zu tun. In der Kindheit, in der Jugend, wie nimmt man das weiter? Also, und bei Leuten, die das irgendwie sehr, die sehr drunter leiden, glaube ich, die sind oft sehr selbstkritisch und haben oft Abwertung und Kritik auch erlebt.
Wir haben vorletzten Freitag haben wir eine Folge gemacht zu Bewertungen zusammen mit unserem großen Sohn Paul, der ja so ein halber Digital Native ist. Und der sagt natürlich, durch Social Media ist diese Bewerterei noch mal sehr viel intensiver als, ich sag mal, zu unserer Zeit. Also pausenlos wird verglichen, hast du die richtige Nasenform, das richtige Sixpack, die richtigen Klamotten, alles Mögliche. Und das ist ja auch dein Untertitel, wie wir die Angst vor Bewertungen überwinden. Hast du das Gefühl, Social Media ist ein Unsicherheitstreiber?
Absolut. Also das, was Paul da beobachtet, das messen unzählige Studien mittlerweile. Also sowas wie, wenn du ganz viele Social Media Accounts hast, dich da viel rumtreibst, dann nimmt die Unsicherheit und die soziale Angst nehmen zu. Und diese Bewertungen, die werden natürlich da total getriggert. Wir leben ja in einem Ranking-Zeitalter im Prinzip. Alles wird bewertet. Wie viele Sterne geben wir hinter dieser Folge hier? Irgendwie, wie war der Tag? Von 5, natürlich. Da gibt es keinen Zweifel. Aber und so ist das. Wir Älteren müssen uns da drin auch zurechtfinden in all diesen Rankings, dass man jetzt auch von seinen Taxifahrern auch wieder bewertet wird und so. Mhm. Aber eben vor allem in Social Media, wo die Jungen natürlich die ganze Zeit sind. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz großer Einflussfaktor, dass Unsicherheiten zunehmen und die Leute sich auch vor allem in diesen Perfektionismus reinflüchten. Ne? Also das haben viele Leute in meinen Interviews auch erzählt, dass sie so versuchen, perfekt zu sein.
Ist die Form von Perfektionismus nicht in Wirklichkeit ein Gefühl zu entwickeln der Kontrolle? Ich kann Dinge kontrollieren, wenn ich perfekt bin, so in etwa. Und ist es aber nicht eigentlich so, wenn man ins Leben reinschaut, dass das Leben einfach gar nicht kontrollierbar ist? Also ist das nicht sowieso ein Teil von Leben, mit Unsicherheit umgehen zu können?
Sagt die Vernunft.
Sagt die Psychologin und sagt die Vernunft. Und natürlich, das ist, wäre der Weg, zu sagen, naja, es gibt immer Unwägbarkeiten. Aber ich glaube, dass das so sehr angestoßen wird, dieser Weg der Selbstoptimierung. Oder das kenne ich jetzt, das kennt ihr wahrscheinlich von euren Kindern, das kenne ich von dem Umfeld meines Sohnes, dass das im Moment als der Königsweg gesehen wird, sich zu optimieren und dann nicht aufzufallen. Oder wie du vorhin schon gesagt hast, Angstabwehr, Schutz vor Angst, aber zu viel. Dass man wirklich denkt, ja, dass, wenn ich perfekt bin, dann kann mir nichts passieren.
Ja, und gleichzeitig beobachte ich aber auch in Jobs zum Beispiel, dass gerade unsichere Menschen dazu tendieren, dann andere auch wiederum herabzusetzen, um selbst nicht unterzugehen. War das auch ein Teil von dem Menschen, mit denen du gesprochen hast in deinem Buch?
Ach ja, da weißt du ja, Selbstbild, Fremdbild. Ich meine, weil das, ich habe ja jetzt die Leute interviewt, wie haben sie das selbst gesehen, wie nehmen sie das selber wahr? Ich glaube zum Beispiel zu sagen, ich werte andere Leute ab, weil ich, damit ich mich besser fühle, ist erfordert schon viel, viel Selbstreflexion. Aber den Mechanismus gibt es natürlich schon, dass Leute, die eher unsicher sind, am Rand stehen. Das wäre jetzt, sagen wir mal, eine negative Ausprägung. Die fangen dann vielleicht irgendwo an zu lästern oder wenn man halt jetzt als unsicher Mensch merkt, okay, ich bin den anderen immer, die jetzt da die Bühne übernehmen, ich finde die eigentlich blöd oder ich versuche den irgendwie, also so hinterm Rücken was zu machen, dann wird man sagen, okay, menschlich, aber versuch's mal anders.
Was ich total spannend finde, in den aktuellen Untersuchungen machen wir uns ja alle Sorgen darüber, warum wählen so viele Erst- und Jungwähler AfD. Und ich habe eine Studie gelesen, die fand ich ganz interessant, die war jetzt noch nicht so alt und so tief, aber es geht ja in einem demokratischen System immer um die Frage, wie viel Sicherheit habe ich und wie viel Freiheit habe ich. Ne? Und das ist ja das, was der Staat uns verspricht. Du hast die Freiheit, alles Mögliche, du kannst jeden Job machen, du kannst jede sexuelle Orientierung haben, solange du dich an die Gesetze hältst, das ist die Freiheit. Und die Sicherheit ist, du musst keine Sorge haben, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast soziale Grundsicherung und. Und wir, also ich sag mal, wir Boomer, Schrägstrich Nachgeborene der 68er, für uns war Freiheit immer wichtig. Also wir wollten uns ausleben, ausprobieren, alles Mögliche. Unseren Kindern interessanterweise ist die Sicherheit viel, viel wichtiger als Wert, als unserer Generation. Wahrscheinlich, weil, naja, die Unsicherheit angesichts der Polykrisen einfach viel, viel größer ist. Und das Interessante finde ich, Unsicherheit und Sicherheit, also da passt ja was nicht zusammen. Also Social Media macht unsere Kinder immer unsicherer und in Wirklichkeit wollen sie eigentlich nur Sicherheit und wählen dann komischerweise AfD, weil die so eine trügerische Sicherheit verspricht. So, ne? Wir schmeißen alle Fremden raus und blablabla. Das ist so ein einfaches Rezept. Siehst du da einen Zusammenhang, dass die Unsicherheit auch so ein Bedarf an Sicherheit braucht?
Also ich sehe auf jeden Fall dieses Bedürfnis von Sicherheit, was diese Generation hat, das kann ich erstmal ganz gut verstehen. Denn ich glaube, die Unsicherheitsfaktoren haben tatsächlich ja zugenommen. Da müssen wir gar nicht viel aufzählen. Das ist nicht nur die Bewertung durch Social Media, es ist auch, weiß ich nicht, flexibilisierte Gesellschaft. Du sollst dich gleich auf der ganzen Welt auskennen und so.
Krieg.
Es sind Krieg.
Klimawandel.
Vor ein paar Jahren. Klimawandel, Corona, diese Idee und immer an den größten, eben an den großen Bögen beteiligt, nichts Lokales mehr im Sinn, so. Die Verunsicherung, die kann ich total verstehen oder dass es eben nicht so ein Aufbruch ist, sondern eher so Hilfe, wie kann ich mich zurückziehen vor dem ganzen Überreizten und den ganzen Problemen, die auf mich zustürzen. So. Und jetzt sprichst du aber ja, AfD-Wählerschaft, autoritäre Wünsche an. Das ist ja nochmal ein bisschen anderes Thema. Ich sehe da schon einen totalen Zusammenhang, aber nicht mit der Unsicherheit allein. Also du musst nicht, wenn du Unsicherheit bist, musst du nicht autoritär werden. Da kannst du dir auch andere Sachen ausdenken, irgendwie damit umzugehen. Ich glaube halt, dass das so ein Mangel an Selbstwirksamkeit ist. Da gibt es ja auch Studien zu. Wenn du sagst, ich lebe in einer unsicheren Situation, das haben wir ja vorhin schon angerissen, und ich sag aber, hey, ich nehme es mal an und ich sag mal, das ist ein ungewisses Leben, mal gucken, wie ich damit umgehen kann, und man ist so dem ganz positiv zugewandt, dann, da gibt es auch wirklich Studien zu, wirst du nicht zur Radikalisierung neigen, aber wenn du ein unsicherer Mensch bist und das Gefühl hast, mir wird jetzt was genommen und ich kann mich gar nicht wehren, ich bin ohnmächtig, dann wirst du zur Radikalisierung neigen.
Du sagst das so so dahin, dass man sich dann einfach auch mal seiner Unsicherheit aussetzen soll. Mach doch einfach mal. Aber das ist doch
raus aus der Komfortzone.
Raus aus der Komfortzone, sagt meine Frau auch immer. Aber ich fühle mich eigentlich, die heißt ja nicht ohne Grund Komfortzone. Also wie kann ich mich meiner Unsicherheit aussetzen?
Also erstmal eine Frage der Haltung ist es zum Beispiel als allererstes. Wir kreisen jetzt hier schon so ein bisschen übertheoretisch drum, dass man erstmal klar macht, die Welt ist ein unsicherer Ort und wird das bleiben, weil du ja die PolitikerInnen auch angesprochen hast und gesagt hast, die versprechen Sicherheit, die Sicherheit wird es nicht geben. Also erstmal sagen, okay, es ist so. Dann war aber deine Frage ganz konkret, wie kann ich mich der Unsicherheit mehr aussetzen? Ich glaube, das ist eine Auseinandersetzung mit sich selbst, dass man irgendwie guckt, wo bin ich überhaupt unsicher, was ist das für ein Gefühl und kann ich erstmal lernen, dieses Gefühl überhaupt zu ertragen? Also darf ich mir zugestehen, dass ich das bin? So. Und wenn ich das habe, wenn ich das Gefühl für mich habe, dann die Frage, wo stelle ich mir das hin? Will ich das weghaben? Will ich das aus meinem Leben kicken? Oder sage ich, okay, ich nehme es jetzt mal hier an die Hand oder bei ganz viel Liebe, ich nehme es in den Arm oder es darf hier zumindest dabei sein? Also diese Vorstellungen aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die sind ja da total wichtig, dass man sagt, ich stelle mir vor, die Unsicherheit darf dabei sein. Und geht dann los.
Du hast ja diese schöne Übung drin, die ich auch gut kenne, dieses Arm in Arm mit dem Monster. Ja?
Mache ich seit 31 Jahren.
Ja, so lange Monster, seid ihr schon verheiratet?
Ja.
Ich habe mich gefragt, das sind ja alles, also ich kann das als erwachsener Mensch, kann ich das gut lesen, nachvollziehen, vielleicht auch im Coaching machen. Was macht man denn, wenn ich jetzt ein Elternteil bin und feststelle, ich habe ein unsicheres Kind. Vielleicht bin ich selber ganz selbstbewusst und selbstwirksam, aber ich habe ein unsicheres Kind. Was würdest du einem Elternteil empfehlen? Was soll es machen?
Ja, also bei Kindern und Jugendlichen, da sage ich jetzt mal, bin ich keine Expertin, sondern rede jetzt aus meiner eigenen, also weiß ich nicht, Erfahrung auch als Mutter oder vielleicht auch in Bezug auf das Buch. Ich würde schon sagen, bei Eltern, also wenn es Kinder sind, würde ich eher gucken, wie kann ich bestärken nochmal. Nicht jetzt so, wo bist du unsicher und jetzt gehen wir erstmal in die Unsicherheit, sondern eher so das validieren, was gut da ist, dann noch mehr auf die Stärken gehen als bisher. Also, weil wenn Kinder unsicher sind, was ist das? Also unsicher, weil sie sich in der Schule nicht melden, unsicher, weil sie irgendwie denken, ich bin falsch. Also da habe ich eher das Gefühl, mal mit einem liebevollen Blick zu gucken, was ist das, was du kannst, was du machst, was dich ausmacht. Das finde ich immer das Allererste und wesentlich wichtiger noch, als auf die Unsicherheit selbst zu gehen. Und naja, und in einem zweiten Schritt natürlich, wenn es so um Redeängste oder so geht, eher pragmatische Sachen. Ne? Wie geht es, sich in der Schule dreimal zu melden, also so Strichlisten machen und sowas. Also ganz pragmatisch, also so auch mit dem Wunsch, das jetzt nicht total überzupsychologisieren.
Man schreibt ja meistens Bücher, weil man irgendwie selber so ein bisschen das vertiefen möchte oder da vielleicht auch einen Punkt hat. Wo würdest du dich einschätzen auf einer Skala von 1 bis 10? Wie unsicher bist du?
10 ist super selbstsicher.
8. Ach so, 10 ist super selbstsicher?
Ja.
Ja, da wäre ich bei 3.
Bei 3.
Und Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ich würde dich bei einer 7 einschätzen.
Gut, das ist
genau, dazu muss man spoilern, dass ihr euch auch schon länger kennt und auch einmal im Jahr trefft, wenn ihr dann zusammen schreibt, ne? Schreibwochenende habt. Aber ich, also was ich so interessant fand und da konnte ich so mitgehen, ist, dass du ja auch schreibst über deine Unsicherheit, diese Frage, habe ich mich blamiert? Also ne, nach irgendwelchen Gesprächen. Und ich habe mich gefragt, weil ich kenne das auch total gut als Kind. Inwieweit, und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du eine Antwort hast, aber inwieweit vielleicht auch Erfahrungen, die in der Familie liegen, die jetzt gar nicht selber aus mir herauskommen müssen, sondern zum Beispiel, weil ich aus zwei Flüchtlingsfamilien stamme, ja, also bildlich gesprochen, als Schülerin hatte ich oft diesen Moment, dass ich dachte, ich spreche doch Deutsch, aber ich verstehe so Feinheiten nicht oder ich bin da so außen vor. Ich
gehöre nicht dazu.
Ich gehöre irgendwie nicht dazu. Kann das auch ein Teil davon sein?
Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil und zu gucken, wo kommt das Gefühl der Fremdheit her? Das Gefühl, ich gehöre nicht dazu oder so wie ich bin, werde ich nicht angenommen oder so. Das kann ja auf die unterschiedlichsten Fährten führen. Entweder in der Familie, ich habe da irgendwie eine schwierige Position, bin die Person, die vielleicht, weiß ich nicht, am wenigsten Beachtung kriegt oder so. Oder eben, was du sagst, das ist ja geht ja eher so in generationale, transgenerationale Familienerfahrung. Ne? Wir sind Geflüchtete und selbst oder wir sind
heimatlos.
Ja, evangelisch. Was immer. Oder wir sind eine Familie, in der alle immer sehr ängstlich gewesen sind, über Generationen, warum auch immer. So, da was zu finden, finde ich schon interessant. Aber vielleicht auch noch mal darüber hinaus. Ich habe auch in dem Buch so, geht es auch ein bisschen um Thema marginalisierte Gruppen. Und da ist es oft so, dass viele von denen ja so eine Flucht nach vorne antreten und sagen so, ja, jetzt erst recht. Und trotzdem haben die viel mit diesen Unsicherheiten zu tun. Das sind oft so extravertierte Unsichere.
Und das finde ich ein spannendes Thema. Ich meine schon bei einer ganzen Reihe von Schauspielerinnen, Schauspielern, Comedians und so weiter gehört zu haben, die Bühne ist meine Unsicherheitstherapie. Also ich bin ein total unsicherer Mensch und challenge mich immer wieder, indem ich mich vor, naja, eine Gruppe Menschen stelle und da Faxen oder Goethe oder sonst irgendwie was mache.
Auf jeden
Fall. Kannst du das nachvollziehen?
Also ich glaube, wenn es dein Thema ist, dann versuchst du dich da irgendwie zu positionieren. Und ich glaube, dass gerade diese Flucht nach vorne oft für viele Leute eine Möglichkeit ist, den Raum zu gestalten, was ja auch erstmal gut ist. Oder irgendwie einen, ja, irgendwie eine Spielwiese oder irgendwie einen Freiraum zu finden, in dem man sich dann doch wieder sicher fühlen kann, sich so frei zu schwimmen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Bevor du uns jetzt gleich ein paar schöne Geschichten erzählst, wie man seine Sicherheit gewinnt, möchte ich kurz meine erzählen. Die glaubt mir nämlich immer keiner. Ich war schon so Anfang, Mitte 30 und ich war eine ganze Reihe von Jahren beim Spiegel und da kamen dann immer wieder Einladungen. Da gab es noch nicht so viele Talkshows damals in den 90ern. Dann gab es dann so Phoenix-Runde oder wie hieß das da, so Stammtisch am Sonntagmorgen, wo einfach Journalisten quatschen. Und jede dieser Einladungen habe ich konsequent abgelehnt, weil ich unglaubliche Muffe vom Fernsehen hatte. Das kommt, glaube ich, auch aus meiner Familie raus, weil Fernsehen war so das Allerwichtigste. Das war so die Quelle und wer da war, war berühmt und so weiter. Und dann hat mich ein Bekannter, danke Rudolf, hat mich wirklich innerhalb von 48 Stunden auf eine Bühne gezwungen. Der hat gesagt, mir ist ein Moderator für irgendeine Veranstaltung abgesprungen. Ich kenne sonst keinen. Du musst das machen. Du musst mir den Arsch retten. Ich bin fast ohnmächtig geworden vor Angst, habe diese 48 Stunden nicht geschlafen, sondern mich super akribisch vorbereitet. Und boah, ich hatte wirklich alles, ne? Unsere Söhne würden von Arschwasser reden. Also wenn einem der Schweiß einfach so in Strömen, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann da meinen Auftritt auch irgendwie hingekriegt und hatte wahnsinnig gute Resonanz und habe zum ersten Mal im Alter von Mitte 30 erfahren, ich kann das. Aber durch so eine Schockgeschichte. Also ne, ganz kurz, ich hatte nicht viel Zeit zu überlegen, riskiere ich eine Freundschaft oder mache ich es irgendwie. Und das war meine Therapie. Seitdem gehe ich gerne auf die Bühne und habe Riesenspaß. Kannst du das so nachvollziehen, dass so Erlebnisse, so Schlüsselmomente sowas verändern können? Oder siehst du immer eher so eine langfristigen therapeutischen
Ansatz? Also ehrlich gesagt, glaube ich, dass das total unterschiedlich ist. Es gibt immer so diese Aha-Momente, wo man nicht weiter kann. Und also wo man ins kalte Wasser springen muss, die sind natürlich gut. Es kann aber auch Stück für Stück gehen. Ich glaube, das Wichtigste ist halt sozusagen die Angst mitzunehmen und es trotzdem zu machen, die Unsicherheit mitzunehmen und es trotzdem zu machen. Und zu den Aha-Momenten, da fällt mir irgendwie eher sowas ein wie Reisen oder so. Ja, also wo man ja auch sagt, jüngere Leute, die profitieren so vom Reisen. Also nicht nur, weil sie so viel sehen, sondern ich glaube, weil sie auf sich alleine gestellt sind und jeden Tag total viele unsichere Momente meistern. Und zwar ganz nebenbei irgendwie. Und das finde ich zum Beispiel können, glaube ich, so Aha- und Schlüsselmomente sein.
Also Reisen im Sinne von, ich muss in einem fremden Land, in einer fremden Sprache fremde Menschen anquatschen, weil ich, keine Ahnung, nach dem Weg frage oder irgendwie so.
Finde ich schon.
Das ist eine Art Therapie.
Das ist ja auch, es gibt ja auch Studien, ne? Also wo man jetzt mit Studenten, die einen Erasmus gemacht haben irgendwo, die dann auch verglichen hat mit Studenten, die hier geblieben sind. Und die Erasmus-Studenten waren definitiv in ihrer Selbstwirksamkeit stärker geworden, ja. Also das ist ja genau so, weil du dich dann nämlich eben etwas völlig Neuem aussetzt und möglicherweise auch gar nicht dazu kommst, so viel über Bewertungen nachzudenken, weil du die ganze Zeit am Agieren bist. Ja?
Ich finde den Begriff total spannend, sich aussetzen. Also sich tatsächlich in eine unsichere Lage begeben. Ist das ein Weg,
Unsicherheit zu überwinden? Ich glaube, dass das der Weg ist. Also der Weg, das zu verändern und sich in unsichere Lagen zu begeben und dann die Unsicherheit auch zu spüren, also und zu merken, die Unsicherheit ist nicht mein Feind, sondern wenn ich sie nicht mehr spüre, dann ist irgendwie was falsch und da irgendwie weitergehen. Und ich glaube aber, weil wir reden ja jetzt von Reisen oder größere Sachen oder du redest davon, auf eine Bühne ins Fernsehen zu gehen, da weiß ich jetzt auch von Klientinnen und Klienten, das wirst du auch wissen, Suse, das sind schon eher große Schritte. Wer macht eine Reise ganz allein? Wer geht auf eine Bühne, spricht vor 100 Leuten? Oder geht ins Fernsehen. Ich finde, dass es müssen nicht so große Schritte sein. Ich glaube, dass es, oder weil wir gesagt haben, immer raus aus der Komfortzone, ne? Das muss keine Eiswassertonne sein, sondern da geht es irgendwie darum, was wäre etwas, was mir total wichtig ist, was möchte ich gerne machen und wofür kann ich dann aus der Komfortzone rausgehen? Ich finde, gerade bei ganz unsicheren Leuten ist das wichtig. Weißt du, wenn man sagt, ich will aber auf der Hochzeit meines besten Freundes, will ich ein paar Worte sagen, weil der mir was bedeutet oder so. Also immer so ein bisschen das ans Herz anzudocken, das finde ich schon auch wichtig.
Mir fällt dazu ein Buch, das Osho oder auch vormals Bhagwan geschrieben hat oder zumindest das unter seinem Namen erschienen ist. Das heißt Mut, lebe wild und gefährlich, sprich nicht von Unsicherheit, nenne es Freiheit. Also Mut quasi als die Bereitschaft, die fundamentalen Unsicherheiten des Lebens, das hatten wir schon so ein bisschen, zu begegnen und sie als normal oder als gegeben mitzunehmen. Und da stelle ich dir natürlich gerne die Frage, was macht dir denn Mut?
Also Mut macht mir, mit anderen in Kontakt zu sein und irgendwie so auf einer Wellenlänge zu schwingen. Das finde ich super. Und das auch erstmal zu suchen und zu gucken, ist das jetzt da oder ist das nicht da? Also sich da rein zu begeben, weil manchmal merkt man ja auch, okay, so eine Verbundenheit wird sich nicht herstellen lassen. Aber Verbundenheit herzustellen, auch mit fremden Leuten oder Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, das macht mir Mut.
Du hast mehrere Kapitel natürlich, wie das in Büchern so üblich ist. Ich fand eins spannend, Das trug die Unterüberschrift, glaube ich, Tasten als Motto. Anne Otto empfiehlt Tasten als Motto. Abgesehen davon, dass ich ein brillanter Dichter bin, könntest du dieses Tasten mal kurz erklären?
Tasten als Motto, ja. Sich aussetzen hatten wir schon. Tasten wäre, ich taste mich in die Situation rein. Ich versuche mit allen Sinnen dabei zu sein. Ich gucke, wo ich andocken kann, zum Beispiel auch mit meinen unsicheren Fähigkeiten wie der Empathie oder so einer gewissen Menschenkenntnis. Und ich gestehe mir zu, dass Sachen vielleicht auch wackelig sind im Kontakt, dass die grässlich sind, dass sie irgendwie manchmal eben auch peinlich sind. Aber ich versuche irgendwie da dran zu bleiben in ganz, ganz kleinen Schritten oder ganz, ganz kleinen Emotionen.
Ich möchte noch mal einen Teil meiner überbordenden Lebenserfahrung loswerden. Also meine Unsicherheiten sind ganz häufig, haben irgendwas mit Konventionen zu tun, im Sinn von, das darf man nicht, das tut man nicht oder ich muss so und so sein. Auf der anderen Seite habe ich gelernt, in dem Moment, wo ich in der Lage bin, Nein zu sagen, das will ich nicht, das möchte ich nicht, das überfordert mich jetzt gerade, kann ich mich ganz gut abgrenzen. Das heißt, die Fähigkeit, Nein zu sagen und Unsicherheit hängt für mich irgendwie zusammen, weil Unsicherheit kommt bei mir auch ganz häufig aus so einem, boah, das muss ich jetzt machen, da muss ich jetzt über Grenzen gehen, da kann ich nicht viel tasten. Also Nein, die Kunst des Nein-Sagens ist für mich das A und O, um Unsicherheit zu überwinden.
Das finde ich jetzt irgendwie spannend. In die Richtung habe ich, glaube ich, noch nicht so richtig gedacht, finde ich aber passt zusammen. Denn natürlich nur wer Nein sagen kann, kann Ja sagen. Das ist ja auch irgendwie, ne? Und ich finde, das streift das Thema, was wir auch schon die ganze Zeit hatten. Es geht nicht darum, sich zu optimieren, also sozusagen hinter allem einen Haken zu machen, sondern auf den sozusagen, ich bin schön, ich bin auch noch intelligent, ich mache auch noch Sport, sondern ich suche mir die drei Sachen, die mir entsprechen. Mhm. Und da versuche ich zum Beispiel gut zu sein, da versuche ich mich auszudrücken oder so. Das finde ich. Dann sage ich eben Nein zum sportlich sein.
Ja, und genau, das ist der Punkt. Und ich kann aus meiner Erfahrung noch was sagen, was für mich ein totales Therapeutikum war. Ich weiß nicht, ob Suse das jetzt toll findet, wenn ich das öffentlich erzähle. Aber es gibt in Berlin ja so ein paar Clubs, die, naja, durch eine gewisse Freizügigkeit sich einen Namen gemacht haben, so KitKat. Und es geht gar nicht darum, da jetzt tolle Sachen zu erleben, sondern da überhaupt erstmal reinzugehen oder es zumindest zu versuchen, wenn man an der Tür vorbeikommt und da zu gucken, so, wo sind meine Grenzen? Was ist mir peinlich? Was ist anderen Leuten zum Beispiel nicht peinlich? Oder. Das ist dieses Aussetzen. Und für mich hatte das eine große therapeutische Wirkung, weil in diesem Kopf ist, boah, da musst du alles mitmachen oder sowas. Da dann in das Nein reinzukommen und zu sagen, ey Leute, wenn ihr da Spaß dran habt, macht ihr mal, aber ich dann eher nicht. Was übrigens auch akzeptiert wird. Und insofern kann ich nur ein Plädoyer aus eigener Erfahrung abgeben, so sich in solche Situationen zu begeben, ist total spannend, oder? Was hast du, Chiri? Mhm. Du warst dabei.
Ja, ja.
Okay, danke für deine ausführliche Antwort. Lass doch Anne mal was sagen.
Ich kann das total nachvollziehen und finde es super, weil sich in solche, sagen wir mal, das sind ja Energiefelder zu begeben, die auch total, also schon herausfordernd sind, oder? Wo jetzt alle die Sexualität versuchen zu leben, die ihnen irgendwie gerade wichtig ist und sich da quasi auch wieder Tasten als Motto durchzubewegen und zu sagen, okay, was sagt mir davon
genau
zu und was sagt mir nicht zu? Ich finde das total super und einleuchtend, dass das eine Therapie ist und so ist es ja auch in vielen Gruppen, in gruppentherapeutischen Zusammenhängen, wo man so, man weiß ich nicht, Hechelatmung oder sowas übt und so voll über die Grenzen geht. Und
ja,
ich fand
genau
das immer in solchen Ausbildungsgruppen grauenhaft. Und hinterher war ich und hinterher war ich froh, dass ich es gemacht habe. So halt.
Kommen wir hecheln eine Runde zusammen.
Was? Ja, das kenne ich auch. Also ich kenne auch genau diese Gedanken oder hinterher dieser Stolz. Aber wann würdest du denn sagen, ist das, ist die Unsicherheit oder vielleicht auch die soziale Angst, wann ist die so groß, dass sie einen Therapeuten bräuchte?
Faustregel ist erstmal, wenn mein Lebensradius immer kleiner wird, wenn das, was mir wirklich wichtig ist, ich nicht mehr machen kann, weil ich unsicher bin. Und wenn die Art der Unsicherheit jetzt in Angstanfälle kippt, wo man sagt, mit denen komme ich nicht mehr klar. Also die sind so doll, also ich würde noch mal ein Plädoyer für Angstanfälle, denn die gehören auch zum Leben, dass man irgendwie nicht sagt, das ist gleich alles super pathologisch, aber wenn man das Gefühl hat, das steigert sich immer mehr, das werden mehr Angstanfälle, das generalisiert sich. Da würde ich sofort sagen, Verhaltenstherapie und gucken, was ist da los.
Darf ich mal kurz fragen, woran man einen Angstanfall erkennt, der... Naja, nach Behandlung schreit, hat das was mit Länge, mit Häufigkeit zu tun, mit Intensität?
Ja, auch viel mit Verhalten. Natürlich.
Ja, aber wie merke ich das selber?
Also ich glaube, die Leute, die jetzt regelmäßig Panikanfälle haben, die würden jetzt über deine Frage lachen, weil ich glaube, es ist schon so, dass das ja oft eine existenzielle Bedrohungserfahrung ist, wo man jetzt das Gefühl hat, ich kriege keine Luft mehr oder ich sterbe vielleicht oder ich kriege einen Herzinfarkt. Und das kann natürlich bei manchen Leuten, das kennt man so, weiß ich nicht, in großen Höhen oder im Fahrstuhl oder in der U-Bahn, aber es kann Leuten genauso gut in einer sozialen Situation bei Redeangst und sowas passieren, dass sich das so hoch steigert. Und natürlich da erstmal zu lernen, man stirbt da nicht dran, aber wie kann man damit umgehen? Also wenn das oft ist, dann würde ich sagen sofort, also therapeutisch. Drangehen.
Du sprichst ja auch von kollektiver Ebene, ne? Also das ist ja auch ein Thema. Wo sitzen die denn solche Verstärker von sozialer Angst und wie geht man da
gesellschaftlich gesehen, meinst du?
Genau.
Ja, also wir hatten schon Internetvergleiche, Vergleichssituation insgesamt, extreme Konkurrenzsituation und dann aber auch diese ganzen, also Hassrede, Hassspeech, alle Umfelder, wo es irgendwie überhaupt nicht mehr demokratisch zugeht, finde ich, sind auch Angstumfelder. Und natürlich gibt es auch ja viele Studien zu, dadurch, dass wir heute mit so vielen Menschen umgehen, die wir nicht kennen, dadurch sind wir eigentlich jeden Tag Unsicherheiten ausgesetzt. Und es gibt so einen Psychologen, also Psychoanalytiker war der James Hillman, der sagt irgendwie schon vor 10 Jahren, Ami, wir leben in einer manischen Gesellschaft und dass wir von uns erwarten, jetzt mit fremden Leuten Interviews führen zu können und so, das ist eigentlich schon Quatsch. Das müssen wir nicht mit Bravour können. So. Also, ja.
Ich finde das einen interessanten Punkt, weil in einer früheren Gesellschaft, ich meine, wie vielen Menschen ist man da begegnet? Ja, da ist man seiner Familie, vielleicht auf seinem Hof, vielleicht ein paar Nachbarn oder so. Wenn du dir überlegst, wie viele Menschen du heute begegnest, ohne sie zu kennen, mit denen du jeden Tag zu tun hast, das ist einfach eine exponentielle Steigerung. Ich wollte nur noch mal ganz kurz politisch werden. Die AfD ist ja nichts anderes als eine Profiteurin von Angst und Unsicherheit. Die schüren natürlich permanent die Erzählung, hier geht alles den Bach runter, hier ist nichts mehr sicher, hier ist alles ganz fürchterlich und sehen sich selber ja als vermeintliche Lösung gegen diese Angst und Unsicherheit. Das finde ich hochproblematisch, weil hier hat die Unsicherheit tatsächlich auch eine politische, wenn auch falsche
Absolut.
Antwort.
Und ich glaube aber auch, dass diese Tricks von der AfD und von allen AgitatorInnen dieser Welt ja auch sind, wie machen wir aus einer Angst und Unsicherheit, wie machen wir daraus Aggression und das Gefühl von Stärke. Und das kannst du ja in jeder Rede von der AfD, das kannst du in jedem Post von der AfD sehen, wie das geht, wie man andere abwertet so und sich dabei selbst erhöht. Und natürlich ein bisschen mehr, sagen wir mal, Selbstreflexion für diese Mechanismen. Bei jedem und jeder, das würde schon echt was helfen.
Ich habe mal irgendwo das zum Schluss, vielleicht, ich weiß gar nicht mehr wo, aber irgendwo habe ich mal in so einem Lebenshilfe-Manual gelesen, blamiere dich täglich. Also versuche jeden Tag einmal peinlich zu sein.
Ja, da verlierst du deine Scham.
Ja, aber zum Beispiel deinen Kindern gegenüber oder zieh irgendwelche Klamotten an, von denen du genau weißt, dass sie auf komische Blicke stoßen oder sag irgendwas, was, also ich praktiziere das eigentlich schon seit ganz vielen Jahren und ich kann nur sagen, es hilft total, dieses Blamiere dich täglich. Würdest du das auch therapeutisch einsetzen?
Ich finde das auf jeden Fall ein total gutes Motto, blamiere dich täglich, weil das nimmt ja auch die Ansprüche raus, weißt du? Und es ist trotzdem so, also wie bunt man sich jetzt anzieht oder weißt du, früher gab es ja auch in manchen Trainings zur sozialen Kompetenz oder um Angst zu überwinden, die Leute sollten dann an den Haltestellen von den Bussen die Stationen ausrufen und so oder mit einem Schwimmring um die Hüfte irgendwie durch die Fußgängerzone gehen. Das ist ein bisschen so, da halte ich jetzt persönlich nicht so viel von, weil ich finde, wenn man da Bock drauf hat, ja. Aber wenn man das Leuten, die gerade echt unsicher sind, denen sollte man vielleicht eher die Hand geben und sagen, okay, was willst du machen? Was ist für dich der eine kleine Blamage? Ja.
Es ist möglich.
Suse, genau. Suse pustet gerade ihren Schwimmreifen auf.
Ist der Ruf erst ruiniert? Ja. Ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt sich super ungeniert. Das ist doch ein schöner Schlusswort.
Nein, das ist überhaupt kein Schlusswort. Das ist total peinlich, solche uralten Motti zu zitieren, ohne dass sie abgewandelt sind.
Mir ist gar nichts peinlich.
Mir ist gar nichts peinlich, sagt meine Frau. Kannst du uns zum Schluss noch so ein, zwei, drei gute Tipps geben für Menschen, die unsicher sind, wie sie so im Alltag einfach damit umgehen, so vielleicht ein Mantra oder eine Übung oder
ja, das ist doch gut. Ja, also eine Übung, die ich echt ganz gut finde und die auch aus der Verhaltenstherapie kommt, das ist die Beobachtungslenkung, also Aufmerksamkeitslenkung. Wenn man in so Situationen mal wieder merkt, man wird unsicher, was weiß ich, man sitzt in einem Raum mit vielen anderen und geht so ins Innere, dann ist einer der Tricks, die Aufmerksamkeit komplett nach außen zu lenken, also zu gucken, wie sehen die Gardinen aus, wie sieht der Teppich aus, wirklich so in so einen Beobachterin-Modus zu gehen und zu sagen, ich gucke jetzt mal nur wirklich mit allen Sinnen, was ist hier los, um rauszugehen aus diesem Inneren. Oder dass man sich vorher total gut auf Inhalte vorbereitet und sagt, über diese Inhalte möchte ich sprechen. Angenommen, ich sitze in der Runde, ich muss irgendwie in so eine typische 10 Leute sitzen am Abendbrottisch und unterhalten sich Situation. Dann finde ich, kann man sich vorher Themen überlegen, auf die man mit den anderen kommen will und und die einbringen.
Ja, Wetter.
Die Leute finden das ja total, unsichere Leute finden Smalltalk ja schlimm. Und deswegen geht es ja darum, wie kann ich möglichst schnell auf die Themen kommen, die mich interessieren. Das zu versuchen, ne? Und das auch da zu stehen.
Wie stehst du eigentlich zu Smalltalk, Schatz?
Wenn ich über meine Themen reden kann, immer gut.
Okay, das heißt, mit anderen Worten, Annes Botschaften sind bei dir angekommen. Das war die bezaubernde Kollegin, Freundin und Ratgeberin Anne Otto über ihr Buch Die Kraft der Unsicherheit, wie wir die Angst vor Bewertung überwinden und uns selbst annehmen. Und also ich nehme euch alle an, ihr Süßen.
Und wir verlosen ein Buch und als letzte Frage, was muss jemand beantworten? Welche Frage hast du an jemanden,
der das Buch gewinnen
möchte?
Ich finde es gut. Oh, jetzt muss ich aber schnell was improvisieren, aber wir reden ja die ganze Zeit über Unsicherheit und ich finde immer gut, also sofort Tipps gegen die eigene Unsicherheit. Was hast du gemacht?
Genau, was hast du gemacht? Und vielleicht schildert ihr Buchinteressierten dann auch noch eine kurze Situation, in der ihr unsicher wart, weil wir delektieren uns ja immer am Leid anderer Menschen, oder? Wir wünschen euch viel Glück und sagen ganz herzlichen Dank an Anne Otto.
Tschüss, vielen Dank. War schön mit euch.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.